und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Wir haben jetzt ein bisschen eine kurze Pause gemacht, und zwar eine Sommerpause, aber jetzt geht's dann wieder los. Wir leben in einem Zeitalter der Digitalisierung, ein Zeitalter des Fortschritts, das der Menschheit unglaubliche Möglichkeiten und Informationen im Überfluss bietet. Aber mit diesen Möglichkeiten kommen auch viele Risiken, vor allem in Bezug auf Cyberkriminalität. Daher möchte ich mich in den nächsten zwei Folgen diesem Thema widmen, um euch eben Tipps und Informationen für den Alltag mitzugeben. Aufgeteilt sind die zwei Folgen in den allgemeinen Block zum Thema Cyberkriminalität und hilfreiche Tipps und Tricks und im zweiten Block die Erklärung der gängigsten Formen von Cybercrime, wie man sie erkennt und einige klassische Beispiele. Wie einige von euch wissen, bin ich unter anderem im Bereich der Cybercrime-Ermittlung tätig und da sehe ich halt sehr, sehr viel, wo ich mir manchmal denke, warum ist jetzt die Person XY auf diesen Trick reingefallen? Und ich komme immer wieder zum Schluss, dass es meistens mangelnde Finanzbildung ist oder das halt einfach auch mitspielt. Also für mich ist klar, dass finanzielle Grundbildung den Online-Betrügern das Leben schwerer machen würde. Aber bevor wir starten, noch kurz von unserer Seite oder von meiner Seite, wenn euch der Podcast gefällt, jetzt egal ob das diese Folge ist oder die vorigen Folgen, dann freue ich mich immer über eine 5-Sterne-Bewertung und natürlich ein Abo von unserem Podcast-Channel. Genug geplaudert, los geht's dann heute mit der Folge. Und zwar, heute geht's ja um zwei meiner Lieblingsthemen, nämlich das Thema Finanzbildung und Cybercrime. Was ist jetzt eigentlich Cybercrime oder Internetkriminalität? Darunter versteht man ganz einfach Verbrechen, die mittels Computer über das Internet oder über das Smartphone jederzeit passieren können und natürlich einen Schaden für eine Person oder eine Infrastruktur haben kann. Die Aussage ist natürlich sehr einfach und ja, kann man sehr weit streuen, aber ich denke, es ist nicht unbedingt wichtig, genau zu wissen, wie diese Form der Kriminalität funktioniert, sondern wie man sich davor schützen kann. Und das ist oft gar nicht so schwer, dass man sich bis zu einem gewissen Grad selbst schützt mit einfachen Tipps und Tricks und einfachen Möglichkeiten, die man eigentlich tagtäglich überall und also privat, aber auch in der Firma nutzen kann. In der Einleitung schon erwähnt habe, befinden wir uns im digitalen Zeitalter. Mag vielleicht nicht überall den Anschein machen, wenn man sich gewisse Behörden anschaut, aber wir sind doch schon einen gravierenden Schritt in der Zukunft. Was bedeutet, dass wir halt viele Erleichterungen im täglichen Leben mit der Technologie erfahren, aber auch in jeder Sekunde könnte man die Technologie auch negativ gegen uns nutzen und eine Gefahr darstellen. Ich will natürlich jetzt keinem irgendwie extreme Ängste oder sowas machen, aber es ist leider einfach so, dass man online ein gläserner Mensch ist und viele Möglichkeiten des Betruges leider lauern überall. Das Thema Online-Betrug ist die am schnellsten wachsende Form der Internetkriminalität. Um ein paar Zahlen zu nennen, mindestens 1 Million Menschen in Österreich wurden in den letzten 2 bis 3 Jahren Opfer von Online-Kriminalität. Sei es ein einfacher Überweisungsbetrug mit einer kleinen Schadenssumme bis hin zu mehreren tausend oder sogar Millionen Euro Schaden. Und hier ist aber auch die Dunkelziffer sehr, sehr hoch. Da sich dann nach einem Vorfall nicht jeder traut, diese Fälle anzuzeigen, oftmals die Fälle auch nicht aufgeklärt werden können oder wenn Zahlungsflüsse ins Ausland zu ausländischen Konten führen oder zu irgendwelchen Kryptowährungen, dann sich einfach die Behörden auch sehr schwer tun, da in eine richtige Richtung zu ermitteln bzw. zu einem Ergebnis zu kommen, das dem Opfer tatsächlich hilft. Natürlich wird alles gegeben, aber es ist oft wirklich, wirklich schwierig. Ausgehend von einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit aus dem Jahr 2017 sprechen wir hier von einem Schaden von mindestens 20 Millionen Euro pro Jahr. Aber wie gesagt, das ist nur die Spitze des Eisbergs und da können eigentlich nur die Zahlen reinfließen, die tatsächlich bekannt sind. Das heißt, die Dunkelziffer wird wahrscheinlich ums 5- bis 10-fache höher liegen. 96% von Cyberkriminalität beginnt mit einer Phishing-Mail. Das heißt, man bekommt eine E-Mail mit einem Link oder einem Anhang von einer vermeintlich meistens halt seriösen Stelle, wie zum Beispiel der FMA, dem Finanzamt, der Polizei oder ähnlichem, von einem Chef, von einem Freund, und diese Mails oder diese Nachrichten sind auch oft sehr gut formuliert. Oder noch einfacher, aber zu dem kommen wir eh später auch nochmal kurz. Und diese Mails oder diese Nachrichten erwecken halt im ersten Moment einmal Vertrauen, sind aber oft auch bedrohlich, wie zum Beispiel angebliche Mails von Kriminalämtern oder der Polizei mit der Aufforderung, einen bestimmten Betrag zu bezahlen, damit eben das angebliche Ermittlungsverfahren gegen einen selbst eingestellt wird. Aber hier sollte man bereits hellhörig werden, denn es handelt sich immer zu 100% um Scam oder Betrug, also die Polizei oder irgendwelche FMA oder irgendwelche anderen Behörden werden niemals per Mail, schon gar nicht mit einer @gmail.com oder irgendwas anderes Mail, eine Zahlungsaufforderung oder eine Info schicken, dass du das zahlen musst, damit eben die Ermittlungen eingestellt werden. Das wird nicht passieren. Das passiert nicht, das kann ich euch versichern. Das ist nicht echt. Das Thema KI, wie gesagt, ist super spannend und wird auch sehr viel Evolution, sehr viel Optimierung bringen und sehr viel auch helfen, uns in unserem täglichen Arbeiten. Dennoch wird es auch viele Probleme mit sich bringen, da dadurch natürlich das Betrügen einfacher und professioneller wird. Weil wenn ich jetzt dem Chatbot oder KI, ChatGPT sage, schreib mir einen professionellen Abmahnungsbrief zum Thema XY und auf diese Adresse soll das überwiesen werden, dann schreibt er mir das, ich schicke das dem Opfer zum Beispiel und der überweist das dann vielleicht auf mein Konto und glaubt, es hat ein Anwalt geschrieben. Gehen wir weg vom Anwalt, dann ist es halt irgendein Text, den mir die KI schreibt und ich muss eigentlich gar nichts mehr machen und bekomme einen sehr professionellen Text. Also in Zukunft wird es wahrscheinlich noch etwas schwerer herauszufinden, ob diese Nachricht, dieser Brief echt ist oder fake ist. Die meisten Betrügereien zielen immer aufs Geld ab. Die Betrüger versuchen halt mit allen Mitteln an euer Geld zu kommen. Hier sind Renditeversprechen halt der absolute Burner und eine der gängigsten Methoden, um, ich nenne es jetzt einmal plump und nicht negativ verstehen, finanziell ungebildete Menschen in den Bann zu ziehen und dann einfach zu betrügen und um ihr Geld zu bringen. Finanziell ungebildet ist, wie schon gesagt, nicht beleidigend gemeint, aber man muss halt die Menschen wachrütteln, dass es ohne diese minimale, es ist oft echt nur minimale Form der finanziellen Bildung, sehr schnell sehr teuer werden kann. Und es ist eigentlich ähnlich wie beim Thema Geldanlage. Man muss nicht alles wissen, um sich zu schützen, dass man eben keinen Scheiß unter Anführungszeichen macht. Aber man soll trotzdem ein gewisses Basiswissen haben. Und warum sage ich das jetzt? Weil finanzielle Bildung ist wichtig. Weil ich dann differenzieren kann, ob das Versprechen, das Renditeversprechen zum Beispiel, die Mail, die mir schreibt, ja 20%, 50%, 100% fix, dieses Versprechen echt ist oder nicht echt ist. Und wenn ich ein gewisses Basiswissen habe, dann weiß ich, wenn mir einer eine Mail schickt und sagt, ich verspreche dir 10% Rendite fix pro Jahr, weiß ich, Bullshit, funktioniert nicht, ist nicht seriös, ist nicht echt, kann nur ein Scam sein. Also da ist auf jeden Fall dieser Connex herzustellen zur Cybercrime oder Cybersecurity eigentlich und Finanzbildung. Man glaubt halt, dass das Thema, es klingt jetzt vielleicht schon ein bisschen kompliziert, aber ist es nicht, man glaubt halt, dass das Thema Cybersecurity, also der eigene Schutz, sehr komplex ist. Bei Hacking-Angriffen auf Unternehmen, auf Staaten ist es natürlich so, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist meistens hochtechnologisch, die sind auch richtig gut drauf, die Hackergruppierungen. Aber ich rede jetzt eigentlich nicht prinzipiell von dem, sondern von den klassischen Standardsachen, die online meistens passieren. Und da helfen einfache Tipps und Tricks, wie man sich und seine Freunde und seine Familie auch ganz einfach vor den meisten Online-Gefahren schützen kann. Wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Thema Rendite. Bei den Renditeversprechen wird dem zukünftigen Opfer meistens versprochen, mit einem Kryptocoin, mit einem Goldinvestment oder anderen Anlageformen eine fixe Rendite. Also ein fixer Gewinn wird versprochen, dass der erwirtschaftet wird. Hier soll man aber schon hellhörig werden und nachdenken, denn eine goldene Regel, wie schon gesagt, ist, dass ein fixer Gewinn nicht realistisch ist. Das kann man nie sagen, wie es an den Börsen ist. Dann kommt wieder Corona, dann kommt ein Krieg oder irgendwas oder irgendein Tsunami, was auch immer. Und das Ganze und die Weltwirtschaft reagiert drauf. Und da kann ich nicht sagen, ja, ganz sicher 10% Gewinn, das verspreche ich dir mit diesem Kryptocoin, mit dieser Trading-Plattform oder mit dieser Aktie oder was auch immer. Das funktioniert nicht, weil ich kann nicht in die Zukunft schauen. Wenn ich das könnte, dann wäre es natürlich super cool, bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich, weil alles würde ich auch nicht wissen wollen. Ja, aber es geht nicht, wie wir wissen. Und deswegen ist es auf jeden Fall unseriös und da sollten die Alarmglocken auf jeden Fall läuten, wenn jemand verspricht einen fixen Gewinn, eine fixe Rendite. Und das ist jetzt ganz egal, ob das jetzt online ist oder ob dir jetzt irgendwer gegenüber sitzt oder das in einem Zoom-Meeting ist und dir das erklärt und dir das Blaue vom Himmel erzählt mit dieser Trading-Plattform, mit diesem Coin, mit dieser Möglichkeit, machst du so viel Rendite versprochen und du musst nichts dafür tun. Alles Blödsinn, lasst euch bitte auf sowas nicht ein. Das spielt alles in Richtung Betrügereien rein. Und der, der dir gegenüber sitzt, der hat eine Freude, weil der bringt dich in sein System rein, in seine angeblichen fixen Renditen, in das beste, die beste Möglichkeit, dein Geld anzulegen. Bitte passt's auf. Es gibt so viel Lug und Betrug und das steht nicht dafür. Schneller Gewinn, schneller Reichtum funktioniert im Normalfall absolut nicht. Lasst euch sowas bitte nicht einreden und lasst euch nicht auf sowas ein. Bin ein bisschen abgeschweift, aber ja. Und wenn jetzt jemand vor euch sitzt oder das online ist oder irgendwas anderes und bei euch die Alarmglocken läuten, dann seid ihr schon auf jeden Fall weiter wie viele andere. Und solltet ihr aber trotzdem Informationen erhalten, dass ein Freund oder irgendwer oder ein Mitarbeiter oder ein Kollege vielleicht so eine SMS oder sowas bekommen hat, dann helft es ihm auch, wenn er vielleicht das nicht unbedingt sieht oder sie. Wie schon erwähnt, startet es oft mit einer Phishing-Nachricht. Das heißt, es ist über Mail, über SMS oder sogar über Willhaben, Verkaufschat. Natürlich war hier Willhaben nicht der Böse, sondern der, der mit euch schreibt. Das heißt, immer der Täter, der Angreifer. Und meist wird das Gespräch dann von Willhaben auf eine andere Plattform verschoben. Dadurch wird es den Ermittlungsbehörden dann auch sichtlich schwerer gemacht, beim Herausfinden eines Täters, eines möglichen Täters oder wohin das Geld dann im Endeffekt fließt. Und meistens wird es dann auf der externen Plattform, sagen wir mal WhatsApp oder irgendein SMS-Chat, außerhalb der sicheren Umgebung, damit Tricks versucht, das Geld zu erhalten. Beste Beispiel wäre zum Beispiel die Willhaben-Betrugsgeschichten. Da wird ganz normal von einem vermeintlichen Käufer die Person angeschrieben, die ein Inserat geschalten hat. Und dann wird mit ihm geschrieben, damit dieser umgeleitet auf zum Beispiel WhatsApp, dort wird weitergeschrieben und dann, wenn es zur Zahlung geht, dann kommt oft mal das Thema Paylivery in den Chat. Paylivery ist prinzipiell eine gute Sache von Willhaben, um genau solche Betrügereien zu verhindern. Das Problem ist nur, dass es über die Plattform läuft. Das heißt, es muss über die Plattform abgewickelt werden, wenn man dann nicht mehr auf der Plattform ist und auch nicht mehr auf der Plattform schreibt, sondern schon über WhatsApp oder andere Sachen. Dann ist es natürlich ein leichtes, dass der Angreifer irgendeinen Link schickt, der vielleicht Paylivery irgendwas heißt oder auch nicht und genau gleich ausschaut und dann gibt man dort die Daten ein und dann wird natürlich alles abgebucht, meistens oder vieles abgebucht und man hat einen finanziellen Schaden. Deswegen, wenn man solche Sachen auf Willhaben nutzt und nicht die Barzahlung macht, wenn man die Person trifft und das abholt, sondern über Online-Überweisung, dann nutzt doch bitte diese Möglichkeiten von Willhaben, von PayPal, um eben diese Zahlungen wirklich seriös und so abzuwickeln, dass das Geld so lange gesperrt bleibt, bis die Ware angekommen ist und du das dann freigibst, weil so schützt du dich. Es sind so einfache Sachen und trotzdem wird es leider immer wieder fälschlicherweise verwendet von Angreifern, die dann einfach etwas nachbauen und das Ganze nicht im Willhaben-Universum dann stattfindet, sondern außerhalb. Es wirkt so, aber es ist nicht so. Es wird dann aber auch oftmals, wenn man auf die andere Plattform wechselt wird, oft im schlechten Deutsch oder schlechten Englisch geschrieben oder auch telefoniert. Es wird dann Vertrauen und Authentizität durch oft optische schöne Webseiten oder im Chat suggeriert. Aber das ist meistens nicht so. Neben dem Versprechen und dem Vertrauensaufbau wird dann auch irgendwann zu einer Überweisung, meist auf ein ausländisches Konto, überredet. Es kommt aber ganz darauf an, um welche Masche es sich handelt. Bei den Anlagebetrugsfällen ist es halt meist die Überweisung auf die vermeintliche Handelsplattform oder zu einem bekannten Broker gefordert. Da die Überweisung dann oft manuell durchgeführt wird vom Opfer, wird auch die IBAN angegeben von dem Angreifer und die stimmt zu 99% nicht mit dem echten Broker überein. Also ich habe schon einen Fall gehabt, wo das Thema Binance im Raum war und die App ist die echte gewesen, nur das Geld ist dort nie angekommen, weil es auf ein anderes Konto überwiesen worden ist und hat eigentlich absolut nichts mit Binance zu tun gehabt und deswegen immer aufpassen, wo man jetzt dann wirklich das Geld hinschickt, auf welche IBAN, weil ob das jetzt noch AT geht, was Sinn macht, wenn jemand etwas verkauft in Österreich und nicht nach Polen oder nach Litauen oder nach Russland, das macht halt schon einen Unterschied. Da muss man halt leider auch ein bisschen mitdenken. Wenn ich jetzt ein neues Kasterl kaufe auf Willhaben oder ein gebrauchtes Kasterl auf Willhaben kaufe von einem, der in der Steiermark sitzt, dann wird der vermutlich nicht ein Konto in Polen haben mit einer polnischen IBAN, sondern ein österreichisches Konto. Davon gehe ich jetzt einmal stark aus. Also auch hier ein kleiner Tipp und immer zum Aufpassen. Und wenn man jetzt eine Überweisung zu einem Broker tätigt oder die Info bekommt, man soll es dorthin überweisen, über den Chat am besten, weil das ist ja ganz normal, dass ein Broker mit dir chattet, dann ist das auf jeden Fall eine absolute Red Flag und man sollte jetzt wissen, dass es sich um Scam handelt. Und jetzt weg vom Anlagebetrug hin zum Paket-SMS oder Paket-Mail-Betrug. Hier verwenden die Betrüger oft die Seiten von bekannten Zustelldiensten, wie zum Beispiel von der Post, von der DHL oder sonstigen, die man halt einfach kennt. Und man bekommt dann halt in der Mail oder in der SMS die Info, dass die Adresse, die Lieferadresse nicht mehr stimmt und der Link, der eben per SMS gekommen ist, zur Änderung der Zustelladresse dient. Man muss nur draufklicken und es ändern. Blödsinn, bitte nicht klicken. Meistens kommt die Mail oder die SMS auch nicht von Post.at, sondern von irgendeiner Folge von Zeichen oder irgendeiner post-at.com oder irgendetwas, das den Anschein macht, es wäre die echte Post, es aber nicht ist. Und wenn man auf diesen Link klicken sollte, bitte nicht klicken. Wenn man darauf klickt, dann kommt man meistens auf eine Seite, die wirklich täuschend echt ausschaut oder oftmals einfach nur die Farben hat, die man halt kennt, aber zu 99% sind diese Seiten gefälscht. Dort wird dann suggeriert, dass man halt eben für die Änderung der Adresse, der Lieferadresse, nur seine ganzen Daten eingeben muss, also neben der Adresse, oftmals muss man die Adresse gar nicht eingeben, sondern nur die Kreditkartendaten eingeben, was natürlich absolut legitim klingt, und nur einen kleinen Eurobetrag bezahlen muss, meistens 1-2 Euro. Dafür müssen dann alle Sicherheitscodes eingegeben werden. Guter Deal anscheinend. Aber es gibt auch leider manchmal die Fälle, dass die E-Banking-Login-Daten eingegeben werden. Und diese bitte niemals online eingeben. E-Banking-Daten nur, also für den Login, nur auf der echten Bankseite eingeben. Die echte Bankseite sieht man oben an dem Symbol des Schlosses und HTTPS. Und wenn eben wirklich zum Beispiel oberbank.at steht oder bank99.at steht und nicht bank99-austria.at oder sowas. Also wirklich nur die echten Seiten. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann ruft dort an oder geht in eine Filiale. Das ist wahrscheinlich das Sicherste, weil das kann man nicht so schnell nachbauen und fälschen. Und wenn man jetzt da die ganzen Daten eingegeben haben sollte, ich hoffe nicht, dann wird meistens mit ziemlicher Sicherheit ein höherer Geldbetrag abgebucht als diese 1-2 Euro. Und das kann aber gleich mal 10, 20, 50, 100 Euro sein. Und das ist dann, tut dann weh, weil es könnte dann auch zu mehreren Abbuchungen kommen und dann auch in höhere Beträge raufgehen. Also bitte aufpassen, dass ihr nicht eure Daten irgendwo eingibt. Und am besten, wenn ihr überhaupt gar kein Paket erhaltet oder nichts bestellt habt, dass ihr dann noch hellhöriger seid. Und wichtig noch, der CVC-Code, also der Sicherheitscode von der Kreditkarte, wenn du den eingibst mit deinen ganzen Kreditkartendaten, dann kann man damit Geld abbuchen oder dann zahlst du damit. Gell? Deswegen bitte nicht leichtfertig verwenden und schon gar nicht auf irgendwelchen Seiten, wo ihr nicht wisst, wo das hingeht oder wer das Gegenüber ist. Und wie ihr seht, aus meiner Erfahrung könnt ihr jetzt stundenlang über mögliche Formen von Online-Betrug reden und viele, viele Beispiele nennen. Aber ich möchte es jetzt, obwohl es eh schon relativ lang gedauert hat, trotzdem 7 einfache Tipps geben, die euch helfen, nicht in eine solche Falle zu tappen. Diese Tipps könnt ihr dann im Alltag, aber auch in der Arbeit anwenden und ganz wichtig auch an die Freunde und Familie weitergeben, damit auch die sich ganz leicht schützen können. Wir haben auch eine Cybercrime-Checkliste erstellt, die gibt es auf unserer Website zum Downloaden. Das verlinke ich euch auch noch. Vielleicht tut es euch damit aber leichter, Scam zu erkennen. Das könnt ihr einfach runterladen und ankreuzen, wenn ihr wieder mal so eine Mail oder irgendwas bekommt und dann seid ihr schon auf der sicheren Seite. Tipp 1. Klassiker, starke Passwörter verwenden. Zum Beispiel für E-Mail, Instagram, Webshop-Accounts, also immer Passwörter mit den Sicherheitsstandards verwenden. Das heißt Groß-Kleinschreibung, Sonderzeichen und Zahlen. Das Lieblingsessen bei der Oma reicht leider meistens nicht aus, auch wenn die gängige Meinung bei vielen Menschen halt ist, dass das eh niemals jemand erraten würde, dass ich am liebsten Speckknödel mit Ei bei der Oma esse, mit einem grünen Salat. Ganz egal, das Problem ist, heute rät nicht mehr der Mensch, sondern der Computer. Und die raten bzw. rechnen viel schneller und besser als wir. Und wenn jemand erst einmal Zugriff auf deinen Account hat, ist es unglaublich schwer, wieder Herr oder Dame des eigenen Accounts zu werden. Und deswegen ist hier besser Vorsicht als Nachsicht. Tipp 2. Den E-Mail-Absender, also wenn eine E-Mail kommt, den E-Mail-Absender prüfen, weil Einbrüche in Systeme gefälschte Überweisungen oder Online-Betrug finden laut der Studie zu 96% über E-Mail statt. Das heißt, der Zugang ist oft über Phishing. Das heißt, den E-Mail-Absender prüfen. Und was heißt das jetzt genau? Ist nichts Geringeres, also du schaust einmal zuerst nach, wer diese E-Mail geschickt hat, also von welcher E-Mail-Adresse das ist. Und das ist meist oben im jeweiligen E-Mail-Programm ersichtlich. Wenn du dann eine E-Mail vom Finanzamt bekommst, zum Beispiel mit dem Betreff Rückzahlung des Guthabens, und im E-Mail-Text steht dann, du musst dich über den angehängten Link mit deinen Daten anmelden, dann sollte eigentlich schon ein bisschen die Alarmglocken anfangen zu läuten. Wenn du aber dann noch schaust, wer diese E-Mail geschickt hat, und dann steht zum Beispiel finanzamtösterreich@gmail.com oder @hotmail.com oder sonst irgendwas, wo du weißt, nein, das ist eine falsche E-Mail-Adresse, irgendwie das passt nicht, das ist keine behördliche Mail, spätestens dann solltest du das in deinen Spam-Ordner reinfüllen und den Absender blockieren und natürlich die E-Mail löschen. Das sind oft so einfache Dinge, die aber bei Unachtsamkeit viel Geld kosten können, und das gleiche gilt aber auch für Mails vom Chef, wo es um Überweisungen geht oder andere Sachen. Es ist leider schon sehr oft vorgekommen, dass der vermeintliche Chef den Mitarbeitern eine Mail zur Überweisung geschickt hat, die aber gar nicht von ihm kam, sondern von außerhalb der Organisation, und das wird dann meistens sehr, sehr teuer. Und noch etwas, klick niemals auf einen Link oder öffne oder lade eine Datei herunter, die in einer E-Mail angehängt oder enthalten ist, wenn du den Absender nicht wirklich identifizieren kannst. Wie gesagt, das ist einer der größten Punkte, egal ob jetzt privat oder in Firmen, dass ein Angreifer in die Firmenstruktur reinkommt, das sind meistens E-Mail-Anhänge oder so Phishing-E-Mails. Tipp 3, verwende neben den sicheren Passwörtern auch die Möglichkeit von der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Face ID, Fingerabdruck, alles, was irgendwie einen gewissen besseren Sicherheitsstandard ermöglicht. Kurzer Tipp, aber sehr effektiv. Tipp 4, ich weiß, Windows XP war super, aber dieses Betriebssystem sollte man heute halt nicht mehr verwenden, da es keine neuen Sicherheitsupdates mehr gibt. Ebenso sollte man halt Antivirensystem und eingebaute Firewall verwenden, die auf dem aktuellsten Stand ist. Es muss aber nicht immer das kostenpflichtige Antivirensprogramm sein, es reicht oft auch die kostenlose Software, die ist heute auch schon sehr gut, aber es sollte einfach aktuell sein und ja, nicht das uralte Programm von 1900 irgendwas. Tipp 5 ist auch noch Konto- und Kreditkartenabrechnung prüfen, da kann man auch wieder einen Connex herstellen zur Finanzbildung. Man soll prinzipiell wissen, was auf seinem Konto los ist. So kann man sich auch Sachen einsparen. Und auch im Bereich der Cybercrime, Cybersecurity ist es wichtig, die Kreditkartenabrechnung zu prüfen. Es ist nämlich wichtig, die Ausgaben zu kennen und nachzuschauen, was für eine Abbuchung werden eigentlich getätigt. Und ja, da reicht oft ein wöchentlicher Blick aufs Konto, um gleich dann herauszufinden, ob unberechtigte Zahlungen stattgefunden haben oder ob das eh alles mit den rechten Dingen zugeht. Tipp 6 ist auch, gib keine persönlichen Daten an Fremde weiter, schicke keinem Fremden ein Foto deines Personalausweises, Führerscheins oder des Reisepasses und gib auch keine anderen persönlichen Daten weiter, denn damit kann leider ein Angreifer auf deinen Namen relativ leicht Konten eröffnen oder Verträge abschließen, und dann kommen irgendwo die Erkassungsmeldungen oder die Meldungen von der Geldwäsche und so weiter und so fort. Das braucht man nicht und das muss nicht sein. In dem Falle von Identitätsdiebstählen kann es oftmals zu horrenden Zahlungen und psychischen Stress kommen. Und wie gesagt, das braucht man nicht unbedingt. Ist nicht notwendig, wenn man sich ein bisschen vorher Vorsicht und wieder Vorsicht besser als Nachsicht walten lässt. Der letzte Tipp ist, lade keine Software von dubiosen Quellen herunter. Ich gehe jetzt davon aus, dass du keinen Einbrecher in dein Haus einlädst. Bei Software ist es eigentlich nicht anders. Wenn du deine Software herunterlädst von irgendeiner Seite, die du nicht kennst, kann es natürlich sein, dass du Schadsoftware wie Trojaner oder Verschlüsselungsprogramme herunterlädst und damit jemand anderen Zugriff auf dein System gibst und er alle Daten einsehen kann. Diese Person kann dann eigentlich alles mit deinem Computer machen, von Daten stehlen bis hin zu alles zerstören oder dich erpressen. Also bitte aufpassen. Und wie man sieht, kann man mit den einfachen und logischen, also meistens sind die Schritte eigentlich logisch, mit logischen Schritten ein gewisses Maß an Sicherheit schaffen. Und wenn du dich einfach dran hältst, dass dir niemand online Geld schenken will oder finanzielle Hilfe braucht, egal auf welcher Bohrinsel er gerade festsitzt und dir jemand feste Renditen ohne großes Risiko verspricht, dann kannst du eigentlich schon einen großen Brocken abwehren und dich schützen. Zum Abschluss noch, wie eben vorhin schon erwähnt, Zur Vereinfachung gibt es eine Checkliste zum Ausdrucken und zum Abhaken von uns, gemeinsam mit Matthias Reda von Rette Dein Geld AD. Da haben wir eine Checkliste erstellt, die eben genau diese Hilfestellung bieten soll. Diese verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und hier lautet unser Motto natürlich, gemeinsam gegen Finanzbetrug. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, teilt die Checkliste und natürlich auch den Podcast, um auch anderen zu helfen, und bewertet uns auch gern mit vollen 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und ciao.